Deutschlandfunk.
Ich habe nachts die verdammten Albträume. Ich werde wach, ich bin nass geschwitzt, ich schreie, ich habe Panik ohne Ende, ich muss sofort raus.
Es ist 50 Jahre her, dass Petra Westerteicher im Heim war. Aber trotz all der Zeit, die zwischen ihr und der Institution liegt, holt sie die Vergangenheit immer wieder ein. Sie würde gerne loslassen, abschließen. Aber ohne Antworten ist das gar nicht so einfach. Wir sind am Jahreswechsel 2016. In dieser Zeit ändert sich etwas in der Geschichte der Heimkinder. Am 15. September 2016 hat Silvia endlich die Ergebnisse ihrer jahrelangen Recherchen veröffentlicht. Ihr Artikel erscheint mit dem Titel »Ein unterdrücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte – Arzneimittelstudien an Heimkindern in Sozialgeschichte online«, einer Fachzeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts. Und weil der Verein ehemaliger Heimkinder gut vernetzt ist und Kontakt zu einigen JournalistInnen hat, geht er durch die Decke. Innerhalb kürzester Zeit ist die Aufmerksamkeit da, die in all den Jahren gefehlt hat. Und die Öffentlichkeit reagiert. In den Medien wird berichtet, vom Bayerischen Rundfunk bis hin zum Spiegel.
Ärzte testen Medikamente an Heimkindern ohne Einverständnis.
Mit Heimkindern in den 1960er.
Heimkinder in Deutschland für Medikamententests missbraucht.
Auftraggeber waren in der Regel Pharmafirmen.
Nach NDR-Recherchen waren es aber viel mehr Fälle als befürchtet.
Sie herausgefunden, Silvia Wagner. Ihre Studie hat den Stein ins Rollen
gebracht. Das lange Leiden nach dem Kinderheim. Spiegel Online.
Es ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit den Heimkindern und ihren Geschichten über Medikamententests ohne Zweifel glaubt. Den Betroffenen gibt die Aufmerksamkeit Hoffnung.
Die waren natürlich sehr, sehr froh, dass das endlich publik wurde und man es endlich beweisen konnte. Weil die hatten ja zum Teil vorher schon darüber berichtet und das wurde immer so abgetan. Und jetzt gab es eben die Beweise und es musste eben ernst genommen werden.
Viele melden sich danach bei Silvia, um ihr zu danken oder um sie um Hilfe zu bitten. Eine von ihnen ist Petra Westerteicher, die auch heute noch regelmäßig Albträume hat. In ihrem Fall ist es ihre Tochter Anja, die auf Silvias Recherche aufmerksam macht.
Sie hat was von Frau Silvia Wagner gelesen gehabt und dann hat die Anja hat die gesagt, Mama, ich schreibe die Frau Wagner an.
Petra will wissen, ob auch sie zu den Betroffenen von Medikamententests gehört. Sie schickt ihre Unterlagen an Silvia Wagner. Ziemlich schnell ist die Antwort klar. Ja, auch Petra Westerteicher ist betroffen. Silvia Wagners jahrelange Recherche scheint Früchte zu tragen. Endlich entsteht neuer Antrieb für die Betroffenen und die, die sich für sie einsetzen. Und neue Hoffnung, dass die Heimkinder nach all den Jahren so etwas wie Gerechtigkeit erfahren. Doch das heißt auch, Silvias Arbeit ist noch lange nicht beendet. Das ist Versuchslabor Kinderheim, eine Doku-Serie vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Ilona Toller. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht in Kinderheimen und psychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepublik Unvorstellbares. Schutzbedürftige Kinder werden zu Versuchspersonen. Pharmaunternehmen testen Medikamente an ihnen, ohne Zustimmung, ohne medizinische Notwendigkeit und oft mit verheerenden Folgen. Diese Doku-Serie erzählt die Geschichte eines der größten Medizinskandale der deutschen Nachkriegszeit und eines Geflechts aus Pharmakonzernen, Ärzten, Kirche und Staat. Nach jahrelangem Recherchieren veröffentlicht die Pharmazeutin Silvia Wagner endlich ihre ersten Ergebnisse. Die Beweise dafür, dass Arzneimittel an Kindern in Kinderheimen getestet wurden. Und Deutschland horcht auf. Das ist Folge 6. Gerechtigkeit. Wenn ihr die ersten 5 Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Für die Betroffenen fühlt sich die breite Berichterstattung wie ein möglicher Wendepunkt an. Nach so vielen Jahren des Schweigens gibt es endlich öffentliche Aufmerksamkeit. Ich will sagen, der Kampf um Gerechtigkeit geht weiter. Aber als ich diese Zeilen meinen KollegInnen präsentiere, bekomme ich sofort Gegenwind. Kampf um Gerechtigkeit, das klingt nach einer Floskel. Was soll das eigentlich konkret heißen? Ich muss erstmal drüber nachdenken. Es ist so, die Betroffenen wollen Gerechtigkeit, aber manchmal wissen auch sie nicht, was das genau für sie bedeutet oder wie diese Gerechtigkeit aussehen könnte. Denn was ihnen zugestoßen ist, kann nicht einfach wieder gut gemacht werden. Trotzdem, wenn Dinge in Bewegung sind und ihre Geschichten Aufmerksamkeit bekommen, dann fühlt sich Gerechtigkeit wie ein realistisches Ziel an. Wie eine Floskel, die zu etwas Konkretem führen kann. Zu Anerkennung, Entschädigung, öffentlicher Aufarbeitung. Dass man ihnen glaubt und dass das, was ihnen angetan wurde, benannt und nicht vergessen wird. Auch der Wunsch nach finanzieller Kompensation taucht immer wieder auf. Zum Beispiel in der Forderung nach einer monatlichen Zusatzrente von ca. 300 Euro. Eine Forderung, die schon seit dem Runden Tisch 2010 besteht. Es würde ihnen ihren Lebensalltag, ihren Lebensabend erleichtern. Doch wenn es schlecht läuft, wenn sich nichts bewegt, keiner zuzuhören scheint, dann bleibt Gerechtigkeit ein leeres Wort. Etwas, das Hoffnung verspricht, aber nichts verändert. Diese Leerstelle mit Leben zu füllen, aus einer Floskel etwas Konkretes zu machen, das ist die eigentliche Arbeit derjenigen, die sich engagieren. Und genau darum geht es in dieser Geschichte. Aber erstmal müssen die Heimkinder beweisen, was ihnen individuell zugestoßen ist. Und das ist gar nicht so einfach. Wie viele glückliche Wendungen es da geben muss, das zeigt auch die Geschichte von Martin Hackl. Ihn habe ich Ende Juni 2025 besucht. Es ist ein warmer Frühsommertag, als ich vor dem Standort der Visit-Gruppe in Bamberg ankomme. Es ist eine Einrichtung, die unter anderem sogenannte Intensivpflege-Apartments anbietet. Hier können Menschen mit hohem Pflegebedarf, also zum Beispiel, weil sie beatmet werden müssen, in einer Art WG leben. Ich bin hier, weil ich Martin Hackl treffen will. Er ist heute knapp 60 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und kann sich nur sehr wenig bewegen. Als er als Kind im Heim war, wurden an ihm Medikamente getestet. Nun lebt er hier, in so einer WG, weil er viel Betreuung braucht. Unter anderem, weil er auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist. Als ich aus dem Auto steige, bin ich etwas nervös. Ich weiß schon, dass Martin Hackl nicht mehr sprechen kann. Er kommuniziert über einen Computer, den er mit minimalen Bewegungen steuern kann. Ein Interview mit jemandem, der über Computer kommuniziert, habe ich noch nie gemacht. Aber bevor ich mir zu viele Gedanken machen kann, sehe ich eine Frau mit kurzen grauen Haaren, die gerade Schatten neben einem Busch sucht. Das muss Ingrid Stubenvoll sein, die ehemalige Betreuerin und bis heute Freundin und Begleiterin von Martin Hackl. Mit ihr habe ich das Interview vereinbart. Sie ruft kurz auf der Station an, erinnert das Personal an unseren Termin.
Also würden wir um 9:30 hochkommen, die Frau ist da.
Ich bin etwas früh dran. Das ist wahrscheinlich auch meiner Nervosität geschuldet. Aber es gibt mir Zeit, mich noch ein bisschen vorzubereiten.
Darf ich ihm die Hand schütteln geben oder soll ich einfach Hallo sagen?
Nö, man kann ihn schon berühren an der Hand. Das ist okay, bitte nicht über den Kopf streifen. Das machen wir überhaupt nicht, weil das hasst er sehr. Das hatte man früher wohl bei den Kindern ganz oft gemacht. Das mag er nicht. Aber ansonsten ist er eigentlich ganz normal. Er versteht alles, was man sagt, was wir auch nicht wussten, viele Jahre nicht. Eigentlich erst, als er anfing zu kommunizieren, dass wir überhaupt wussten, was er von der Welt mitbekommen hat.
Eine Welt, die für ihn schon früh ein Leben im Heim bedeutete. Ein Heim, in dem er viele Medikamente bekommen hat.
Aber diese ganzen Medikamente, die Idee dahinter war schon, eine bessere Situation für ihn herzustellen. Oder ging es auch darum, ihn rückzustellen? Er ist ja einer der wenigen Fälle, wo es bewiesen ist, dass es auch Tests gab, also an Medikamenten.
Ja, da sind wir zufällig drauf gestoßen.
Reiner Zufall.
Reiner Zufall.
Die Geschichte, die zu diesem Zufall geführt hat, beginnt im Jahr 2014. Denn da ändert sich einiges in Martin Hackls Leben. Er bekommt kaum noch Luft, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich und er muss ab sofort beatmet werden. Doch der Auhof, das Heim, in dem er bislang lebte, kann die zusätzliche Betreuungsarbeit langfristig nicht leisten. Ein paar Jahre später muss Martin Hackl umziehen.
Und da ging eine Akte mit, was sonst normalerweise nicht der Fall ist. Die Akten bleiben in der Einrichtung. Und in dieser Akte lagen, nicht eingeheftet, 3 Durchschläge, so Schreibmaschinen geschrieben, mit der Überschrift Arzneimittelprüfung. Meine Kollegin, die auch immer noch mit ihm arbeitet, wusste, was es bedeutet. Und dann haben wir halt angefangen, nachzuforschen.
Das muss man sich mal vorstellen. Da bekommt, anders als sonst üblich, Martin Hackl seine Akte mit. Und dann liegt da auch noch zufällig ein Zettel drin, durch den klar wird, an ihm wurden offenbar Medikamente getestet. Eine Tatsache, von der auch Ingrid Stubenvoll nichts wusste. Aber noch bevor ich diese Information verarbeiten kann, bevor ich fragen kann, was da genau auf den Zetteln stand, werden wir reingerufen. Martin Hackl ist jetzt bereit.
Guten Morgen, ihr alle. Hallo Tanja, hallo Sandra.
Hallo. Hallo. Ich bin die Frau Toller. Sie wissen schon Bescheid.
Wir haben schon gespickt im Internet.
Ah, wir haben schon gespickt. Genau. Dann freut mich, dass es klappt.
Als ich hereinkomme, greife ich Martin Hackls Hand, um mich vorzustellen. Er sitzt in einem Rollstuhl, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Wenn er etwas gefragt wird, können die BetreuerInnen die Antwort an seiner Mimik ablesen. Ein Mund, der ein O formt, heißt, in den meisten Fällen, ja. Alles andere tippt Martin Hackl mit Hilfe seines Schreibcomputers, der dann extra an seinem Rollstuhl angebracht wird. Während ich mein Aufnahmegerät platziere, erzählt mir Ingrid Stubenvoll, was Martin Hackl ihr gestern schon in Bezug auf unser Interview mitgeteilt hatte. Mit seinem Computer hat er aufgeschrieben, es sei ihm ganz wichtig, dass man auch dieses bunte Wesen Hackl kennenlernt. Und von seinem bunten Wesen hat mir Ingrid Stubenvoll schon bei unserem Gespräch vor dem Haus erzählt. Zum Beispiel, wie aktiv Martin Hackl als Kind war. Er war mobil, hat Lieder gesungen und auch gesprochen. Auch wenn für die Betreuenden meist nicht so richtig verständlich war, was er ausdrücken wollte. Martin Hackls Diagnose, frühkindliche Hirnschädigung mit Imbezilität bzw. leichter Grad des Schwachsinns. So heißt es zumindest damals, Anfang der 70er Jahre.
Heute würde man es vermutlich eher ins Autismus-Spektrum einordnen, so in der Art und Weise.
Außerdem steht in Martin Hackls Akte extrem erretisch, also in diesem Kontext hyperaktiv. Für den reibungslosen Ablauf im Heim manchmal zu aktiv. Er habe auch mal Blumen heruntergeschmissen, den Eimer der Putzfrau umgeworfen und andere Schwierigkeiten gemacht. Martin hatte also Unterstützungsbedarf, zumindest in Bezug auf sein Verhalten. Körperlich war aber zunächst alles in Ordnung.
Er war eigentlich ein gesundes Kind.
Noch draußen vor dem Haus erzählt mir Ingrid Stubenvoll, dass Martin 1973 mit 8 Jahren ins Heim kam, weil es zu Hause und in einem normalen Kindergarten einfach nicht mehr ging.
Und mit dem Eintritt in die Einrichtung war er sofort in dieser Medikamentenschleife. Das heißt, er war sehr aktiv und man hatte sich erhofft, wenn man ihn ruhig stellt, dann könnte er besser reagieren, besser lernen. Hat sich nicht bewahrheitet. Also er hat alle Sorten von Medikamenten durch, die es in dem Bereich gab, die man Kindern geben konnte. Lange Liste. Und ist nie das dabei rausgekommen, was hätte rauskommen sollen. Es hat sich körperlich ausgewirkt, aber auf sein Verhalten.
Also wird an Martin mit einem neuen Mittel experimentiert. Hier kommt dieser Zettel ins Spiel, von dem niemand weiß, warum er überhaupt noch in Martins Akte war. Auf dem verblassten, dünnen Durchschlagpapier ist zu lesen, dass er seit 9 Tagen das Präparat Nomifensin bekommt. Das Testmedikament ist ein Antidepressivum, auch wenn Martin in seinen Akten nie als traurig oder depressiv beschrieben wird. Ob der Einsatz des Medikaments trotzdem medizinisch sinnvoll war, lässt sich heute kaum noch sagen. Möglich ist aber auch, dass das Mittel einfach an mehreren Kindern ausprobiert wurde, um zu sehen, wie sich ihr Verhalten verändert. Denn jegliche positive Wirkung wäre von Vorteil für den Pharmakonzern. Wenn der behandelnde Arzt diese zum Beispiel in einem Fachartikel erwähnt, wäre das quasi die perfekte Werbung für das Medikament. Schließlich ist das Mittel zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt. So notiert es der Arzt auf Basis von Berichten der Betreuenden. Nur etwa eine Woche später wird vermerkt, dass Martin andauernd Wutanfälle bekommt. Ähnliches notiert der Arzt 3 Tage später. Martin sei in den letzten Tagen sehr aggressiv gewesen. Er sei durchgehend gereizt verstimmt und habe extreme Stimmungsschwankungen. Auch einen Monat nach Beginn der neuen Medikation ist keine Besserung in Sicht. In seinem Blutbild sei außerdem eine erhöhte Zahl weißer Blutzellen festgestellt worden. Martin Hackl ist eines von mindestens 9 Kindern, die der dort leitende Arzt für die Testung von Nomifensin ausgewählt hat. Warum? Das ist unklar. Denn keines der Kinder war in den Akten als depressiv beschrieben worden. Ganz im Gegenteil. Sie wurden teilweise sogar als ausgesprochen fröhlich dargestellt. Während Martin also zu Beginn der Nomifensineinnahme sehr lustig und gut gelaunt gewesen sei, so wurde er gegen Ende des Monats jedoch immer aggressiver. Das Mittel kommt ein Jahr später, im Jahr 1976, als Antidepressivum unter dem Markennamen Alival auf den Markt. Doch kurz nach der Markteinführung häufen sich Berichte über schwere Nebenwirkungen, darunter medikamentöses Fieber, Atemwegserkrankungen, hämolytische Anämie, also Blutarmut, die zu Sauerstoffmangel im Körper führen kann, Leber- und Nierenschäden, die indirekt die Lunge betreffen können, sowie komatöse Zustände. All das waren Reaktionen auf das Medikament. Manche Betroffene konnten nur durch rechtzeitige künstliche Beatmung gerettet werden. Es kommt sogar zu Todesfällen. In Deutschland sterben 3 Menschen infolge der Einnahme von Alival. Und genau dieses Mittel bekommt Martin Hackl als 10-Jähriger zu Testzwecken. Inwiefern sein heutiger Gesundheitszustand, also zum Beispiel, dass er beatmet werden muss, dass er nur sehr eingeschränkt bewegungsfähig ist, auf die Medikamententests oder allgemein die vielen Medikamente zurückzuführen ist, das lässt sich, wie bei so vielen anderen Betroffenen, heute nicht mehr sagen.
Also man wird nie wirklich eine Kausalität nachweisen können, weil es zu lange zurückliegt. Man wird es nicht nachweisen können. Man kann höchstens sagen, ja, es gibt Hinweise dafür, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber man wird es, wie gesagt, nie wirklich hundertprozentig sagen können.
Als Martins Betreuerin 2015 durch Zufall die losen Durchschlagzettel mit der Überschrift Arzneimittelprüfung in seiner Akte findet, kann sie erstmal nichts damit anfangen. Sie kontaktiert Martin Hackls andere Betreuerin. Und als die das Stichwort Arzneimittelprüfung hört, läuten bei ihr gleich alle Alarmglocken. Während Ingrid Stubenvoll nichts mit dem Begriff anfangen kann, hatte sie schon mal davon gehört. Die beiden fangen, mit Einverständnis von Martin Hackl, an zu recherchieren. Das alles passiert ungefähr zur gleichen Zeit, als Silvia Wagners Artikel zu medialer Aufmerksamkeit führt. Es ist eine gute Zeit, um das Stichwort Arzneimittelprüfung zu googeln. Und zeitgleich arbeitet ein Team des Bayerischen Rundfunks zum Thema Medikamententests. Sie kontaktieren auch den Auhof. Und dort löst der Fund im Jahr 2017 einiges aus. Die Rummelsburger Diakonie, der Träger der Einrichtung, erkennt die Vorfälle an, bittet um Verzeihung und gibt Nachforschungen in Auftrag. Deren Geschichte soll durch ein Team aufgearbeitet werden. Und natürlich suchen die Auftraggeber Unterstützung bei der führenden Expertin auf dem Gebiet der Arzneimittelprüfungen. Die Rede ist von Silvia Wagner. Immerhin hat sie erst vor kurzem einen bahnbrechenden Artikel zum Thema veröffentlicht und damit ein spürbares Medienecho ausgelöst. Sie erinnert sich.
Das war das erste Mal, dass sowas bekannt wurde, also dass es ein größeres Ausmaß hatte, dass Medikamente getestet wurden. Und da haben sich die Journalisten sozusagen wirklich drauf gestürzt, erstmal Printmedien, Rundfunk, Fernsehen.
Die Veröffentlichung, der Medienrummel, sie bewirken etwas, auch bei den Verantwortlichen.
Im Landtag zum Beispiel in Niedersachsen ist eine Aufarbeitung in Auftrag gegeben worden, also vom Land Niedersachsen, dann vom Land Schleswig-Holstein. Dann gab es eine Anhörung im Hessischen Landtag dazu. Dann hat das Land Nordrhein-Westfalen ja auch nachgezogen mit einer Aufarbeitung. Also das hat schon was bewirkt. Und auch die Landschaftsverbände hier in Nordrhein-Westfalen haben eine Aufarbeitung angestoßen. Und einzelne Einrichtungen oder Träger. Also das hat schon auf jeden Fall was bewirkt.
Tatsächlich hat Silvias Veröffentlichung etwas in Bewegung gesetzt. In ganz Deutschland beginnen medizinische Einrichtungen und Träger der Kinder- und Jugendhilfe, ihre eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Archive werden geöffnet, Studien in Auftrag gegeben, Fälle neu bewertet. Das Ergebnis ist ernüchternd. In vielen Einrichtungen wurden Kindern über Jahre hinweg Medikamente verabreicht und getestet. Oft ohne Einwilligung, oft ohne ausreichende medizinische Grundlage. Was lange als Einzelfall galt, entpuppt sich zunehmend als ein großflächiges Problem. In fast allen westdeutschen Bundesländern kam es systematisch zu Medikamentenversuchen an Kindern. Einwilligungen dazu wurden fast nie gefunden. Krass, aber es tut sich etwas. Das klingt alles erstmal recht gut. Aber was ist mit den Pharmakonzernen?
Ein Pharmaunternehmen,
Silvia spricht hier vom Pharmakonzern Merck,
hat dann selber eine Studie in Auftrag gegeben, um das für das eigene Unternehmen eben untersuchen zu lassen. Und das war aber, soweit ich jetzt weiß, das Einzige, also in einem Fall nur.
Alle anderen haben zwar ihr Bedauern darüber geäußert, was passiert ist, aber
haben dann direkt die Verantwortung so von sich gewiesen und sagten, dass die Ärzte, die die Versuche durchgeführt hätten, dafür verantwortlich sind und sie hätten ja nur die Präparate zur Verfügung gestellt, also den Ärzten gegeben und hätten eben selber keine Verantwortung.
Wir haben natürlich auch die anderen Pharmakonzerne kontaktiert, die im Rahmen unserer Recherche aufgetaucht sind. Viele haben nicht geantwortet. Andere bezweifeln, dass sie an Testungen beteiligt waren oder sie bedauern diese Vorkommnisse, sagen aber, dass sie dem damals gültigen Recht entsprechend gehandelt hätten. In einem unserer Gespräche frage ich Silvia, was all das, also die Aufarbeitung, das Einlenken von Einrichtungen und Ländern, jetzt eigentlich für die Betroffenen bedeutet.
Für die Betroffenen hat sich einfach erstmal nur verändert, dass sie eine Bestätigung bekommen haben für ihre Erinnerungen, dass das tatsächlich stimmt, was sie erinnert haben und dass man das nicht mehr abtun kann. Und letztendlich, Punkt, war es das irgendwie auch. Ja, dann haben sie Entschuldigungen bekommen von Politikern oder von Trägern, von Einrichtungen. Aber bisher keine Unterstützung oder Anerkennungsleistung oder Entschädigung.
Aus meinen Gesprächen mit Betroffenen dieses Skandals weiß ich, wie erleichtert und dankbar sie waren, als Teile ihrer Geschichte endlich wissenschaftlich bewiesen waren. Endlich gab es etwas, auf das sie zeigen konnten und sagen, das ist wirklich passiert. Diese Tests hat es gegeben. Und nicht nur das. Die Dauermedikation und vermutlich auch die Medikamentenversuche können bei den Betroffenen lebenslange Schäden hinterlassen. Für viele andere war es der Moment, in dem sich ein vages Gefühl erstmals bestätigte. Als sie die Berichte über die Medikamententests in den Medien sahen, fügten sich die einzelnen Puzzleteile zusammen. Und die Realität, dass auch sie betroffen sein könnten, wurde deutlicher denn je. Gleichzeitig wächst auch die Hoffnung. Vielleicht sind die Lücken in den Akten doch nicht so ein großes Problem, wie lange angenommen. Mit genügend Recherche, Ausdauer und den Beweisen, die bereits vorliegen, scheint Fortschritt im Kampf um Kompensation, im Kampf um Gerechtigkeit und Anerkennung möglich. Denn auf Bundesebene ist bisher wenig passiert. Dabei wäre der Bund zuständig, wenn es um eine übergreifende Aufarbeitung geht. Also um eine nationale Untersuchung und einheitliche Regelung für mögliche Entschädigungen. Bis heute fehlt eine solche bundesweite Initiative spezifisch zur Aufarbeitung von Medikamententests. Stattdessen kommt die Aufarbeitung fast ausschließlich von den Bundesländern, von einzelnen Einrichtungen und von den Betroffenen selbst. Bei Entschädigungen verweist die Bundesregierung bislang nur auf bestehende Hilfsfonds wie Heimerziehung West, Heimerziehung DDR oder die Stiftung Anerkennung und Hilfe, bei der man bis 2022 um Kompensation ansuchen konnte. Eine eigene Regelung, speziell für Opfer von Medikamententests, gibt es nicht. Theoretisch könnten Betroffene Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht, vormals das Opferentschädigungsgesetz, beantragen. Es gewährt Entschädigungsleistungen für Opfer von vorsätzlichen rechtswidrigen Gewalttaten. Darunter könnte auch die Verabreichung schädigender Medikamente fallen, denn diese könnten als Körperverletzung gelten. In der Praxis scheitern viele jedoch an hohen Hürden, etwa an schwierigen Nachweisen oder an rechtlichen Fristen.
Also bei dem Opferentschädigungsgesetz geht es ja um Opfer von Gewalttaten, die eben dann heute noch unter Folgeerscheinungen leiden. Und da muss man eben auch die Kausalität nachweisen. Und daran scheitern eben die meisten.
Okay, und von den ganzen Leuten, wie viele können das denn überhaupt nachweisen oder haben die Unterlagen zu ihren Heimaufenthalten?
Also wenig. Die kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen, die wirklich wissen, dass sie ein Versuchspräparat erhalten haben.
Es ist so. Viele Heimkinder erinnern sich an Medikamente. Viele waren damals nicht krank und haben nie verstanden, warum sie die Tabletten bekommen haben. Aber die wenigsten haben ihre Heimunterlagen je zu Gesicht bekommen. Wenn sie sie bei Trägern oder Einrichtungen angefordert haben, heißt es dann oft, die wurden bereits entsorgt. So ist es auch bei Günther Wulff. Er hat zwar Unterlagen aus dem Kinderheim Vorwerk, die Akten aus Schleswig-Hesterberg, wo er noch stärker medikamentiert wurde, fehlen aber.
Ich selber, ich kann da nicht sagen, ob an mir diese Medikamente getestet worden sind. Das kann ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, es sind immer Bluttests durchgeführt worden. Die sind eingeschickt worden, das Ergebnis wurde zugespielt und da wurde die Medikation geändert. Also ist das für mich doch ein untrügliches Zeichen dafür, dass Medikamententests durchgeführt werden.
Oft geht es den Betroffenen so wie Günther. Es ist vielleicht inzwischen nachgewiesen, dass in der Institution, in der sie jahrelang waren, Medikamente getestet wurden. Sie können vielleicht sogar beweisen, dass sie zur Zeit dieser Versuche in der Einrichtung waren. Und sie erinnern sich daran, Medikamente bekommen zu haben, ohne krank gewesen zu sein. Aber ohne Akte, ohne Nachweis, dass spezifisch an ihnen Medikamente getestet wurden, ist all das hinfällig. Denn keine Beweise heißt keine Ansprüche. Und damit stehen sie wieder am Anfang. Martin Hackl, der ja auch nur durch Zufall von den Medikamententests erfahren hat, ist also eine absolute Ausnahme. Der Fund seiner Durchschlagszettel ein außergewöhnlicher Zufall. Aber selbst wenn die nötigen Akten und Unterlagen vorhanden sind, gibt es einige Hürden, die man nehmen muss, um Anspruch auf Leistungen zu haben.
Mein Name ist Marco Rath, ich bin Rechtsanwalt in Düsseldorf, ich bin Fachanwalt für Sozialrecht und für Medizinrecht.
Marco Rath vertritt Personen unter anderem wegen Ansprüchen auf Leistungen wie die Erwerbsminderungsrente oder das Opferentschädigungsgesetz.
Man kann alles beanspruchen, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, also man kann Rente und natürlich auch ein Krankengeld beantragen oder bekommen, aber auch jede andere medizinische Hilfe, die sinnvoll ist und medizinisch begründbar ist.
Genauso umfangreich wie die Entschädigungsansprüche sind aber auch die Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel,
dass das einerseits körperlich schon übergriffig war und damals schon rechtswidrig war, also so, dass wir dem Grunde nach auf jeden Fall Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit haben.
Eine weitere Voraussetzung für Ansprüche ist, dass durch ihre Erfahrungen im Heim ein sogenannter Grad der Schädigung von 50 oder mehr entstanden ist. Und um das zu beweisen, dazu braucht es ein Gutachten.
Die Frage ist jetzt ja eben, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen heute sind durch die Misshandlungen damals und auch die Medikamententests damals verursacht worden? Das ist genau die Frage, die der Sachverständige uns dann beantworten muss.
Das Problem hierbei? Die Zeit im Heim ist Jahrzehnte her. Trotzdem darf nach der Begutachtung für den Richter kein Zweifel bleiben, dass die Schädigung zu mindestens 50% auf Gewalt aus dem Heimkontext zurückzuführen ist. Sobald es auch auf andere Dinge zurückzuführen sein könnte, gilt der Zusammenhang nicht als bewiesen. Ob Martin Hackl den Zusammenhang beweisen könnte, das wissen wir nicht. Aber als Opfer von Medikamententests haben seine Unterlagen immerhin dafür gereicht, eine Einmalzahlung durch die Stiftung Anerkennung und Hilfe genehmigt zu bekommen. Allgemein ist es also so: Die Kausalität, die Ursächlichkeit zwischen Schädigung und heutigem Gesundheitszustand ist schwammig. Also frage ich Silvia nochmal: Sind die körperlichen und psychischen Leiden, mit denen Betroffene heute leben, trotzdem auf die jahrelange Medikamentenvergabe zurückzuführen?
Ja, also wenn die jetzt über Monate und Jahre zum Beispiel Neuroleptika erhalten haben, da weiß man ganz klar, dass das langfristig schon ziemlich deutliche Wirkungen hat auf den Körper. Das geht über Bluthochdruck, Adipositas, Diabetes, Cholesterinwerte werden erhöht und die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt sind deutlich erhöht. Und das ein Leben lang.
Über die Spätfolgen, unter anderem der Medikamentenvergabe, habe ich mich mit Dr. Burkhard Wiebel unterhalten. Er ist Neuropsychologe und hat viel zu diesem Thema geforscht. Außerdem ist er Silvias Ehemann.
In meiner Forschung an ungefähr 100 ehemaligen Heimkindern konnte ich sehr genau etwas unterscheiden. Diejenigen, die schon als Säuglinge ins Heim kamen, haben eine Funktionsbeeinträchtigung des Frontalhirns. Dazu gibt es einen bestimmten Test. Der heißt Reaktionsinhibition.
Und dieser Test zeigt, bei jenen, die ihre Familie bzw. Mutter nach ein paar Jahren verlassen mussten und ins Heim kamen, läuft hier etwas anders. Und zwar dann, wenn das Gehirn eine begonnene Reaktion schnell stoppen und auf etwas Neues umschalten muss. Eigentlich müsste man kurz innehalten, um richtig zu reagieren. Doch genau das klappt nicht. Diese Fähigkeit nennt man Reaktionshemmung. Sie wird in einem bestimmten Bereich des Gehirns gesteuert, dem vorderen Teil des sogenannten Cingulum Cortex.
Ist bekannt, dass auch missbrauchende Erwachsene, die untersucht worden sind, auch dieses Phänomen haben. Die können nicht so schnell einen Impuls, der bei ihnen angelegt ist, wieder kappen.
Auch wenn Kinder in bestimmten Entwicklungsphasen dauerhaft sediert werden, hat das Auswirkungen auf ihre Entwicklung.
Kinder sind mittendrin in der Hirnentwicklung. Da reift etwas heran. Dann gibt es die Pruning-Phase vor der Pubertät, wo ganz viele neuronale Strukturen sozusagen unterbrochen werden und andere dafür sich vollkommen durchsetzen.
Und genau in dieser wichtigen Entwicklungsphase wurden durch die Medikamente wichtige Stoffwechselprozesse verändert. Dadurch kann sich dauerhaft verändern, wie sensibel bestimmte Dopaminrezeptoren sind.
Das heißt, diese Kinder haben keine Schizophrenie, werden aber so behandelt, als ob sie eine Schizophrenie hätten.
Und genau dadurch könne ein problematisches Ungleichgewicht entstehen, das sich sowohl körperlich als auch psychisch auswirkt. Zusammengefasst heißt das, mit Medikamenten, die eigentlich helfen sollten, hat man bei diesen Menschen ein neues Ungleichgewicht im Gehirn erzeugt. Die Folgen davon begleiten sie oft ein Leben lang. Und die Auffälligkeiten, die ehemalige Heimkinder haben, sind teilweise wirklich schockierend.
Wir haben in dem Kreis der uns Bekannten immer wieder Todesfälle. Diejenigen, die in solchen Heimen gewesen sind, sterben ungefähr 10 Jahre früher als andere. Und da spielt diese Dopamingeschichte da auch eine große Rolle.
Einen solchen Zusammenhang eindeutig zu beweisen, ist wissenschaftlich extrem schwierig. Ähnlich schwierig, wie nachzuweisen, wie stark jemand im Sinne des Opferentschädigungsgesetzes beeinträchtigt ist.
Wie weit jetzt diese Dopaminstörung in den neuronalen Netzwerken diese direkt das Leben begrenzende Schädigung haben, das ist nicht erforscht. Man kann aber jetzt nicht von dieser Veränderung der Gleichgewichtssysteme im Gehirn bis zum frühen Tod irgendwie Verbindung herstellen. Da kommt so viel zusammen, dass das auch wissenschaftlich ja fragwürdig wäre. Dafür ist der Mensch einfach zu komplex. Das Gehirn ist zu komplex.
Zusammengefasst, es bedeutet, dass man eigenes, unerwünschtes Verhalten nicht gut bremsen kann. Dabei kommen 2 Dinge zusammen. Zum einen funktioniert das schnelle Erfassen von Situationen nicht richtig, zum anderen die Kontrolle über das eigene Verhalten.
Und mit diesen Beeinträchtigungen zu leben, wirkt sich auf viele Bereiche der Partnerschaft, des beruflichen Erfolges, der ja auch gesetzeskonformen Verhaltensweise und so weiter aus, weil sich solche Störungen in neuronalen Netzwerken, wenn sie einmal eintrainiert worden sind, nämlich in der Heim- Situation dann auch auf andere neuronale Strukturen auswirken können und damit beeinträchtigend wirken.
Grundsätzlich kann man sagen, wenn an Heimkindern Medikamente getestet wurden, haben diese Tests das Gehirn der Kinder über die Zeit verändert.
Und wenn das in bestimmte Phasen der Entwicklung hinein ist und das Gehirn von Kindern entwickelt sich ständig, also kommt eine Phase nach der anderen, die relevant ist, dann schädigt das. Und es ist natürlich auch vom Grundgesetz Artikel 1, 2 und so weiter, ist das ja eine verbrecherische Art, mit Menschen umzugehen. Es ist also beides. Es ist eine Verletzung des Grundgesetzes und eine direkte Schädigung der Hirnstruktur mit lebenslangen Folgen.
Als ich Martin Hackl kennenlerne, recherchiere ich schon seit einigen Monaten zu diesem Thema. Langsam habe ich das Gefühl, die Strukturen, die Verstrickung von Einzelpersonen, Institutionen und privatwirtschaftlichen Firmen zu verstehen. Und immer mehr stellt sich mir jetzt die Frage, was ist eigentlich mit den Pharmakonzernen? Könnte man die noch zur Rechenschaft ziehen? Auch Silvia Wagner hat sich bei ihren Recherchen mit dieser Frage beschäftigt. Sie sagt, es ist kompliziert.
Durch die Gesetzgebung damals ist es wirklich so ein bisschen diffus. Die versuchen sich ja heute auch damit rauszureden. Ja, wir haben es ja nur an die Ärzte gegeben. Wir wussten ja gar nicht, was die da machen. Natürlich wussten die, was die machen. Die wollten ja unbedingt immer Publikation haben. Auch, dass es an Kindern wirksam ist. Natürlich wussten die ganz genau, was da geschieht. Wenn die das geben vom Franz-Sales-Haus, die wussten genau, dass der das an Kindern testet.
Wir haben das Franz-Sales-Haus kontaktiert. Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit erklärt, dass sich das Haus seit 2010 intensiv mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Missbrauch und Medikamenteneinsatz seien gemeinsam mit ehemaligen Heimkindern und externen ExpertInnen aufgearbeitet worden. Ziel sei es gewesen, den Betroffenen zuzuhören, ihr Leid anzuerkennen und die Strukturen zu benennen, die Missbrauch ermöglichten. Um dann daraus Konsequenzen für Prävention heute zu ziehen. Damals gab es noch viel weniger klare und weniger strenge rechtliche Rahmenbedingungen. Die Erprobung und Veröffentlichung neuer Medikamente unterlag noch keinen festen Standards. Und selbst wenn das so gewesen wäre, Pharmafirmen sind Privatunternehmen. Für sie gilt das Zivilrecht. Und dort greifen Verjährungsfristen, in diesem Fall 30 Jahre. So gesehen wären die Medikamententests längst verjährt.
Also klar, rein rechtlich ist es natürlich so, dass es verjährt ist, das ist klar. Aber sie haben auf jeden Fall eine moralische Verantwortung, also das ist ganz klar.
Na komm, was war gestern, wo sind wir denn? Heute ist der 20., dann könnte das da gewesen sein. Moment, ja, das ist es. Also das war das, was gestern kam.
Zurück in der WG. Ingrid Stubenvoll sucht nach der Datei, in der Martin Hackl bereits am Vortag auf den ersten Teil meiner Fragen geantwortet hat. Er hatte mich gebeten, sie ihm vorab zu schicken, damit er sich darauf vorbereiten kann. Die nächsten 1,5 Stunden wiederhole ich nochmals meine Fragen und Martin Hackl tippt die Antworten ein, zu denen er am Vortag noch nicht gekommen war. Dafür hat er ein eigens für ihn geschriebenes Computerprogramm. Dabei fahren permanent, quasi in Dauerschleife, 2 Linien über den Bildschirm. Eine von oben nach unten und eine von links nach rechts. Auf dem Bildschirm ist eine Tastatur. Durch die sich so bewegenden Linien bewegt sich auch der Kreuzungspunkt, also der Punkt, wo sich die beiden Linien treffen, einmal über den kompletten Bildschirm und über die Tastatur, die dort zu sehen ist. Wenn Martin Hackl einen Buchstaben verwenden möchte, dann muss er im richtigen Moment mit seinem Ellenbogen auf eine Taste drücken, die Ingrid Stubenvoll ihm hinhält. Dann kommen je nach Buchstaben entsprechende Wortvorschläge. So ähnlich wie wenn man am Handy etwas tippt. Es ist ein ausgeklügeltes System, aber es ist trotzdem sehr anstrengend für Martin Hackl und braucht einiges an Zeit. Dafür hat er gelernt, sich sehr genau auszudrücken. Auf den Punkt. Ingrid Stubenvoll liest die Antworten dann vor. Zum Beispiel diese hier.
ein von Therapien und Vorschriften und Verboten gesteuertes Heimkind wurde mit Psychopillen auch nicht erträglicher. Dafür bis zum Erstarren der Körper unbrauchbar. Sehr komprimiert. Das ist also ein Markenzeichen von Martin, dass er immer alles in einen Satz packt.
Aber dicht.
Dicht, genau.
Da steht viel drinnen.
Da steht eine Menge drinnen.
Am Ende schickt mir Frau Stubenvoll mit Martin Hackels Einverständnis auch die Computerstimme, die er normalerweise verwendet, damit wir ihn in diesem Podcast auch hörbar machen können. In seinem Leben gab es immer eine Art Kommunikationsbarriere, sagt er. Seit einigen Jahren spricht er mit Hilfe des Computers. Davor hatte er zwar geredet, konnte sich aber trotzdem nicht immer für andere verständlich mitteilen.
Hürde war immer, nicht erklären können, wenn Missverständnisse sind. Warnung an Eltern oder gesetzliche Betreuer. Immer kritisch bleiben. Sicht auf Medikamente, Hinderung wurde zu leben mit Krankheit. Ich wurde Plangenau vom Arzt geformt. Wille gebrochen.
Nach dem kurzen Moment der Aufmerksamkeit nach Sylvia Wagners Veröffentlichung 2016 tritt das Thema in der Öffentlichkeit in den kommenden Jahren langsam wieder in den Hintergrund. Als Sylvia Wagner dann 2019 ihre Dissertation veröffentlicht, ist nur noch vereinzelt von dem Thema zu hören. Die ehemaligen Heimkinder sind erschöpft. Vom Aktivismus, von den vielen Hürden, die sie nehmen müssen, um Anerkennung oder Entschädigung zu bekommen, und von ihren Lebensumständen. Sie werden immer älter, haben oft gesundheitliche oder psychische Probleme und kaum finanzielle Ressourcen. Was sie eigentlich brauchen, ist ein Weg, unbürokratisch Entschädigungsleistungen zu bekommen, ohne langjährige Verfahren und ohne anstrengende Gutachten.
Okay, also auf persönlicher Ebene, wenn es jetzt um Betreuung, Beratung, aber auch finanzielle Unterstützung geht, da hat sich eigentlich für sie gar nichts getan, sagst du?
Genau, da ist nichts. Absolut nichts.
Doch während diese Bewegung an Energie verliert, tritt eine neue Gruppe Betroffener auf den Plan. Eine Gruppe, die um Vielfaches größer ist als die der Heimkinder. Und eine Gruppe, dessen Mitglieder in der Mitte der Gesellschaft aufgewachsen sind. Das war die 6. Folge unserer 8-teiligen Serie Versuchslabor Kinderheim. Von mir, Ilona Toller. Redaktionelle Mitarbeit Anouk Millet, Lena von Holt, Martin Schneider, Jack Butcher und Robert Nicholson. Musik, Sounddesign und Mischung Volker Pannes. Faktencheck Jule Dieterle, Simon Tamjalev und Katrin Krautwasser. Redaktion Lisa Steck und Wolfgang Schiller. Versuchslabor Kinderheim ist eine Produktion von Whistledown Productions für den Deutschlandfunk 2026. Diese und auch alle anderen Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App.